Wer heute noch sagt, er brauche keine KI, wird morgen von denen überholt, die sie klug einsetzen.
Vielleicht sollten wir uns weniger fragen, was KI kann, und mehr, was wir gerade verlieren.
Bewusstheit trifft Hidden Agenda. Mit der KI finden wir nicht das Thema hinter dem Thema.
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei!
Also Thomas, ich komme direkt mal zur Sache hier. Ich komme aus einer Coaching-Session mit einer Führungsperson und sie schaute mich an und sagte, Herr Weers, ich habe jetzt auch ChatGPT ausprobiert, war gar nicht so schlimm. Und ich denke, willkommen im Jahr 2025, wo digitale Hemmschwellen niedriger sind als emotionale.
Das erinnert mich an einen Gang zum Arzt irgendwie so, ne? Ich meine, gar nicht so schlimm. Ja, aber das ist ja das Spannende. Es ist offenbar weniger ja die Angst davor, dass eine Maschine ihre Arbeit macht, als davor, dass man in direkter Beziehung seine Gefühle offenlegen müsste und nicht geschützt ist. Also ich denke so an dieses Konzept aus der Transaktionsanalyse mit dem Strukturbedürfnis, ne? Also da haben wir ja letzten Endes in der Intimität, also in dieser Beziehungsgestaltung, ja diese den höchsten Grad auch des sozialen Risikos, ne? Mhm. Wir uns ganz offen zeigen und ja auch verletzlich sind Und KI ist da ja effizient und wir müssen uns immer wieder sagen, ja, sie ist programmiert, ja, dir da deine Bedürfnisse zu erfüllen, also programmiert im Hintergrund, wie es am wahrscheinlichsten ist. Und ich habe kürzlich, das ist echt total spannend, eine Podcast-Episode gehört. Da ging es um Gefühle. Und da war eben halt auch so ein Interview wirklich also im Fernsehen dargestellt oder wiedergegeben, wie Menschen oder wie eine Person sich in ihre KI sogar verliebt hat.
Oh Gott, wirklich?
Ja, spannend, ne?
Wow.
Also, wenn man so überlegt, dieses Beziehungsbedürfnis nach Schutz und Sicherheit, wenn wir das uns mal so vor Augen führen, finde ich, dass also ein Bedürfnis ist das ja kein Wunder, finde ich, dass viele sich da im Umgang mit der KI sicherer fühlen.
Okay, Sicherheit, ja. Und ich frage mich gerade, auf wessen Kosten? Also wenn Menschen beginnen, ihre Denk- und Beziehungskompetenzen auszulagern in die KI, dann wird's für mich heikel. Hm. Also dann würden ja auch Organisationen entstehen, in denen keiner mehr wirklich einen echten Standpunkt vertritt oder diskutiert, weil alle perfekt prompten.
Ja, man könnte sagen, prompst du schon oder denkst du noch?
Ja, sehr gut, sehr schön. Prompst du schon oder denkst du noch?
Genau. Alter, ist das jetzt noch Skepsis oder ist das schon Zynismus? Hm. Ah, also das ist ja fast schon wie ein Leitsatz für die nächste Veränderungsdystopie. Und gleichzeitig wird das ja medial suggeriert, ne? Also Gefühle und Bedürfnisse werden ja ohne Ende gespielt und versucht zu wecken. Und auch da hören wir oder sehen wir oder lesen wir, wer KI nutzt, ist automatisch innovativ, leistungsfähig, überlegen. Man spart Zeit und gewinnt mehr Freiheit und am Ende ein glücklicheres Leben. Es ist ja fast so wie ein neuer Statusmarker.
Großartig, großartig. Vielen Dank. Also gerade aus dem Thema Skepsis und Zynismus. Ich würde das gerne hier mal ganz kurz auseinander dividieren. Also Skepsis und Zynismus sind ja unterschiedliche Haltungen, die oft miteinander verwechselt werden. Also während Skepsis eine gesunde Form der Hinterfragung und auch der Vorsicht gegenüber Informationen und Behauptungen ist, ist ja auf der anderen Seite der Zynismus eine pessimistische und oft auch verachtende Sichtweise auf die Welt und auch auf die Motive anderer Menschen. Also Skepsis ist daher also das gesunde Werkzeug des kritischen Denkens. Es ermöglicht also Annahmen zu hinterfragen, Informationen zu prüfen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Skeptiker sind offen für neue Erkenntnisse. Also das erlebe ich auch in Veränderungsprozessen, wenn Menschen sagen, ich bin skeptisch, was sie gerade sagen.
Ja, ja.
Da höre ich eher einen Wunsch nach mehr Information oder einen Wunsch nach gesehen werden oder einen Wunsch, neue Informationen zu kriegen. Und dass die auch bereit sind, ihre Meinung zu ändern, wenn sie überzeugende, also sie selbst überzeugende Beweise vorliegen.
Mhm. Ja, ich mache mal weiter mit Zynismus, ne? Also Zynismus ist ja demgegenüber eine negative und oft eher abwertende Haltung. Also Zyniker, finde ich, gehen ja davon aus, dass Menschen von selbstsüchtigen Motiven geleitet werden und dass alle Handlungen letztendlich auf Eigennutz basieren. So könnte man sagen, Zynismus kann ja zu Misstrauen, Bitterkeit und einem Mangel an Vertrauen in andere und in die Welt im Allgemeinen führen.
Okay, ja, bin bei dir.
Oder?
Ja.
Und wenn wir das mal so zusammennehmen, dann könnten ja die Hauptunterschiede lauten, Skepsis ist eine Haltung des Hinterfragens, was du eben gerade beschrieben hast, während Zynismus ja eine Haltung des Misstrauens und der Verachtung ist.
Mhm.
Und Skepsis kann konstruktiv sein und zu besseren Entscheidungen führen, während Zynismus ja oft zu Pessimismus und Enttäuschung führt. Ne? Und als drittes vielleicht noch, Skepsis ist eine offene Haltung. Da kommen wir ja nachher noch drauf, auf die Haltungsfrage.
Ja.
Die bereit ist, sich von neuen Informationen überzeugen zu lassen. Während Zynismus ja so eine geschlossene Haltung ist, die wenig Raum für positive Überraschungen lässt. Ja, kurz gesagt, Skepsis ist eine gesunde und nützliche Denkweise, während Zynismus eine negative und oft schädliche Lebenseinstellung ist.
Genau, bin ich ganz bei dir. Und ich merke, wie stark das verunsichert. Also da sitzen wirklich manchmal kluge und reflektierte Menschen und fühlen sich plötzlich inkompetent, nur weil sie ein Tool nicht beherrschen, das ihnen vorgaukelt, alles besser zu wissen.
Sollten wir uns daher vielleicht fragen, transformiert die KI nicht nur Prozesse, sondern transformiert sie unter Umständen auch die Beziehungskompetenzen und den Selbstwert?
Gute Frage.
Ja, also welche Chancen und Gefahren liegen eigentlich da drin? Definieren sich Menschen darüber, wie smart ihre KI-Fragen sind, statt über das, was sie als Menschen aus sich heraus in authentische Beziehungen einbringen könnten?
Aha.
Und ich denke gerade so an Mediationskontexte, in denen ich auch mal die Frage stelle, was genau bringt sie eigentlich jetzt hier in diesen Raum?
Aha.
Jenseits von Zuständigkeit, Rollen und Tools. Denn mir ist in dieser Mediation immer wichtig, zu fokussieren auf so 5 Bedürfnisse, die ich nutze, nämlich Wertschätzung, Verbundenheit, Autonomie, Status und Rolle. Und wenn ich das so frage, dann ist es oftmals so, dann wird es erst einmal still. Und ich finde, das ist gut so, weil genau das ist dieser Moment, in dem Beziehung beginnt und nicht Optimierung.
Wunderbar gesagt. Danke dir, Thomas. Und ich finde, die Ironie ist ja, dass wir Systeme aufrüsten.
Mhm.
Und auch das ist ein kriegerischer Ausdruck, ne? Also gerade, wo wir aktuell in dieser ganzen Aufrüstungsthematik sind. Also wir rüsten unsere Systeme auf und unsere Dialogfähigkeit wird immer ruckeliger. Also Menschen, das ist so meine Wahrnehmung oder meine Haltung, die vorher nicht zugehört haben, tun es auch mit KI nicht. Also sie automatisieren nur ihren Autopiloten. Ja, also ein Beispiel aus einem Führungsseminar. Ich hatte letztens einen Workshop in einem größeren Unternehmen. Die berichteten davon, dass sie ein neues KI-basiertes Feedback-Tool eingeführt haben.
Jo, okay.
Also das heißt, dass dieses Tool analysiert automatisch Teamstimmungen anhand von Chatverläufen, E-Mails und Meetings-Protokollen. Und die Führungsperson, die präsentierte ganz stolz die neuesten Stimmungsdiagramme. Und jetzt halt dich fest, grün, gelb, rot.
Herzlich willkommen im Straßenverkehr. Oh Mann.
Wie eine Ampel, ja, grün, gelb, rot. Und in einer der letzten Teamsitzungen vor dem Workshop fragte dann die Führungsperson, wie geht es euch mit dem neuen Projekt? Laut Tool ist die Stimmung bei 78% positiv.
Oh je.
Es gab keine Rückmeldung. In dem Workshop kam eine Mitarbeiterin auf mich zu und sagte so ganz leise zu mir, wissen Sie, wer es? ich fühlte mich ehrlich gesagt überfordert, weil das Feedback-Tool kann das doch wohl nicht erkennen, weil ich meine Mails immer nett formuliere.
Okay.
Also.
Und dann?
Dass die Führungskraft doch da mit einer Sichtweise auf das Tool fokussiert, doch nicht mehr in der Realität ist. Das heißt also, die Projektplanung ist doch dann auch nicht mehr realistisch und der Kontakt mit den Menschen in der Organisation ist doch dann auch nicht mehr authentisch oder in Beziehung sein.
Also das hört sich ja schon fast wie so ein Zukunftsfilm an, ne?
Oh, gruselig.
Und ich finde, genau da ist ja das auch so wichtig, unser heutiger Diskurs, und finde es auch so bedeutsam, ne? Ich denke, wir stehen da nicht vor einer reinen Technikfrage, sondern, und damit will ich das Thema mal anschneiden, wir stehen so vor einer Haltungsfrage.
Genau.
KI ist ja nicht nur gut oder schlecht, ja, sie verstärkt, könnte man jetzt provokativ, ja, mag ich das mal sagen, sie verstärkt ja eigentlich nur das, was sie sowieso schon sind.
Genau.
Und als Beispiel fällt mir da ein Coaching-Prozess ein, einer Leitungsperson, die zu mir ins Coaching gekommen ist, sichtlich erschöpft wirkte, ja, und mir dann eben erzählte, dass sie im Unternehmen gerade ein KI-gestütztes, ja, fast so wie bei dir, finde ich, Performance-Tracking eingeführt wurde.
Ist irre, oder?
Das ist Wahnsinn. Also das System, und trotzdem war ich bei deinem auch so überrascht, System misst wirklich Produktivität, Reaktionszeiten und, jetzt halte ich fest, sogar die Nutzung von Pausen.
Wahnsinn!
Ja. Und die Person sagte dann zu mir, ich finde das eigentlich faszinierend, sagte sie, ne? Also, aber ich merke, dass ich seither noch viel weniger mit meinen KollegInnen und MitarbeiterInnen eben ins Gespräch komme. Sie schaut nur noch auf Dashboards, nicht mehr in Gesichter. Und ich spare mir lieber, sagte sie, den Gang in die Kaffeeküche, in der sonst ja auch mal zwischenmenschliche Beziehungen gepflegt worden sind, ne?
Ist ein Hammer. Ja. Ist ein Hammer.
Und im Lauf dieses Coaching-Prozesses stellte sich dann heraus, also dass sie auch schon vor der Einführung der KI so Verhaltensweise hatte, die sie merkte, es ihm ja nicht leicht fiel, mit Menschen in Kontakt zu treten, Kritik anzusprechen oder auch wirklich sich auf Konflikte einzulassen.
Krass.
Und jetzt mit dieser Legitimation dieser objektiven Daten hat sie dann gesagt, naja, ich finde das ja faszinierend, ne? Jetzt muss ich das ja nicht mehr. Sie verweist einfach auf Zahlen und die Zahlen sagen, was sie selbst nicht auszusprechen wagte. So erstmal die Situation, ne?
Wie denkst du dazu? Also du hast jetzt diese Situation gerade geschildert. Was denkst du, was da die Thematik sein könnte?
Also ich glaube, dass die KI nicht wirklich das Problem ist. Sie hat nur, und deswegen diese provokante These am Anfang, sie hat nur in diesem Fall diese Grundhaltung verstärkt. Ne? Also zurückgezogen, konfliktscheu, kontrolliert, leistungsorientiert, das waren alles so, oder sind alles so persönliche Parameter. Und statt sich dann eben weiterzuentwickeln, hat sie sich digital, ja, hinter diesem Tool verschanzt, könnte man fast sagen. Aus meiner Sicht geht es da eben nicht um die Technik an sich, sondern es geht um die Verantwortung und um den Mut, im Hier und Jetzt präsent zu sein, auch wenn es mal unangenehm wird. Und die Frage ist ja dann, wie entwickeln wir diese Bewusstheit hin zu diesem, ja, wir sagen ja immer Dilemma, ne? Also wenn wir jetzt auch mal daran denken, an diesem Kreislauf der persönlichen Entwicklung, der ja immer mit einem Dilemma beginnt, so mit einer Aussage, naja, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, ich muss irgendwas ändern, ne?
Ja. Also klingt so für mich, dass du so ein bisschen philosophisch langsam wird, Thomas.
Ah, ich liebe das, Herr Philosoph.
Ja. wollen wir doch mal Richtung Philosophie?
Sehr gerne.
Philosophie schauen.
In die Philosophie.
Sag mal, was genau sind wir denn dann? Und wer wollen wir denn sein in einer Welt, die immer mehr weiß und immer weniger versteht?
Mhm.
Also weißt du, Thomas, ich frage mich manchmal, ob wir in dieser KI-Debatte nicht in genau das verlieren, was uns Menschen ausmacht. Und da denke ich so an Fähigkeiten der Skepsis, ne, was wir oben schon genannt haben.
Genau.
Anstatt in dem Zynismus, dass wir skeptisch sind, dass wir hinterfragen, dass wir zweifeln, dass wir Menschen auch uns unterbrechen, ne, also auch mal im Gespräch unterbrechen oder mal was anderes tun oder auch das Nichtwissen. Also das Nichtwissen ist doch auch etwas Menschliches, was uns, was eine Qualität für uns sein.
Das darfst du heute ja nicht mehr haben.
Also Nichtwissen ist ja wirklich heutzutage ein Tabuthema. Und was uns menschlich macht, finde ich, ist nicht diese, unsere Rechenleistung. Ja, also ich bin keine KI und ich bin kein Computer, sondern was mich ausmacht als Mensch, ist mein Innehalten und mein Wahrnehmen. Das macht mich doch aus als Mensch, oder?
Ja, und wir denken gerade wieder beide wahrscheinlich das Gleiche, nämlich an die Handlungskaskade, ne?
Ja.
Eine Schneider, die ganz da vorne eben beginnt mit Innehalten und Wahrnehmen. Und ich würde sogar sagen, es ist so diese, ne, deswegen hatte ich eben schon auch so eingeworfen, das darfst du heute schon nicht mehr sagen oder sein, dass du etwas nicht weißt. So, das ist diese Prägung hin zur Effizienz, ne? Also dass wir alles sofort lösen können, sollen und wollen. So, ne? Und wenn wir an Hannes Handlungskaskade denken und denke ich auch oft an dieses Zitat von Kierkegaard: Das Leben kann nur rückwärts verstanden, aber muss vorwärts gelebt werden.
Sehr gut.
Ja, ne? Und finde ich also wirklich bezeichnend. Und KI dagegen versteht nichts. Sie berechnet Muster. Sie lebt nicht, sie simuliert.
Das finde ich ist gut gesagt. Und ich würde gerne noch hinzufügen, dass sie fühlt keine Tragik.
Oh.
Also, wenn wir Tragik fühlen, ist das ja auch etwas mehr eine menschliche Kompetenz. Ja, KI auf der kognitiven Ebene könnte mir vielleicht eine tragische Geschichte erzählen oder.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? So, also man sagt, schreib mir mal eine tragische Geschichte, also jetzt mal.
Ja, schreib mir mal eine tragische Geschichte, bestimmt, kommt bestimmt was Tragisches raus, aber es ist ja nur eine Wiederholung. Es ist etwas schon Daseinendes. Das heißt also, es ist ja kein Dilemma, wie du ja von den Entwicklungsstufen von Nachmetzierow gesagt hast, ne? Es existiert ja in dem Moment kein Dilemma. Für mich ist auch so, dass KI für mich kein Gewissen hat. Also da ist kein Gewissen für mich dahinter. Sie kennt Parameter und Wahrscheinlichkeiten und sie fühlt nicht. Und sie ist auch nicht empathisch. Auch wenn mich jetzt vielleicht die eine Zuhörerin oder der eine Zuhörer vielleicht lustig anschaut und sagt, ja, aber wieso? Manchmal schmunzel ich, wenn ich einen Text lese.
Von ich wollte es gerade sagen, das kriege ich auch immer von ihr als Nachricht von meiner KI. Sagen.
Ja.
Wenn du und so weiter, also schon auch, wo ich denke, wow, ja, das ist ja ganz schön gefühlig, ne?
Ja, nur aber das
du sagst nein.
Nein, ich sage, sie ist nicht empathisch. Es erzeugt in mir, dem Nutzer oder der Nutzerin, das Gefühl einer Empathie. Also es ist ja eher so ein Trugschluss. Und das finde ich gefährlich. Also das finde ich, dass das so wirklich eine Gefährlichkeit ist, weil die Realität ist anders. Denn wir mit unseren Entscheidungen sind ja, wenn wir diese Entscheidungen an Maschinen delegieren, dann verlieren wir, finde ich, und das sage ich wirklich als Philosoph, dann den Ethos, also die Ethik des Fragens. Das verlieren wir, weil wir alles eins zu eins übernehmen von der KI. Ohne, wenn wir es nicht hinterfragen, wenn wir nicht skeptisch sind und die Halluzinationen der KI als gegeben nehmen, sagen, das ist so, die schreibt das ja gerade so.
Ja. Ja, klar, ich lese es ja nur am Bildschirm, es wird also in mir erzeugt, ne?
Ja.
Oder es entsteht.
Da entsteht was mit mir. Ja,
genau. Und es fängt ja im Kleinen an, ne? Also ich hatte neulich eine Coaching-Klientin, die Person, die sich bei heiklen Personalentscheidungen auch auf ein KI-gestütztes Persönlichkeitstool verließ. Ne? Also die Persönlichkeitstools kennen wir ja schon lange, lange, lange mit den vielen Farben und was es nicht alles so gibt. Ne?
Ja, rot, grün, blau.
Und, ja, genau, zum Beispiel. Und die Software sagte dann, die passt nicht ins Team, meinte er so zu mir. Ne?
Wahnsinn, echt?
Und ich habe dann mir erlaubt zu konfrontieren und hatte gefragt, und was sagt Ihre Intuition? Er schaute mich wirklich schweigend an und zuckte dann mit den Schultern.
Kann ich mir vorstellen. Also ich habe es gerade wirklich bildlich vor mir, wie das abgelaufen ist in dieser
Situation. Also wir kamen dann schon ins Gespräch weiter, ne? Und er hat dann auch wirklich was realisiert, aber erstmal war wirklich Pause.
Also für mich ist das so ein bisschen wie so ein neuer Gehorsam, ne? Also Gehorsam nicht gegenüber der Hierarchie, sondern Gehorsam gegenüber dem System. Und da haben wir ja beim letzten Podcast hatten wir zu Hannah Arendt uns ausgetauscht.
Ja, genau.
Und Hannah Arendt hätte das jetzt, diesen Gehorsam gegenüber dem System als Banalität der Verantwortungslosigkeit bezeichnet. Und wenn das jemand nochmal hören möchte, in unserer letzten Episode Denken ohne Geländer, sind wir in dieses Thema eingestiegen. Und ich finde, das ist das Gefährliche, was ich vorher schon gesagt habe.
Ja. Wenn ich den Satz so höre, könnten wir das ja, wenn wir jetzt mal wieder auf die Transaktionsanalyse schauen, können wir das ja wirklich auch als so eine Skriptbotschaft klassifizieren. Ne? Also diese Skript, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, nennen wir ja so dieses Drehbuch des Lebens, was wir für uns so unbewusst geschrieben haben aus früheren prägenden Beziehungserfahrungen, die sich dann ja immer weiterspielen. Man könnte dann sagen, ja, wenn du nicht, also diese Botschaft könnte lauten, wenn du dich auf dein Gefühl verlässt, liegst du falsch, also tu's besser nicht. KI, würde ich jetzt denken, verstärkt diese innere Botschaft und damit dieses Lebensdrehbuch, dieses Skript. Also bietet es hier die Bestätigung dafür, sich nicht mehr zu spüren, oder?
Sich nicht mehr spüren zu müssen, ne? Also gibt keine Veranlassung, dem nachzugehen. Also da wäre ich dann, fiel mir gleich Nietzsche zu ein, der...
Ach, du Philosoph.
Ja, Nietzsche sagte schon im 19. Jahrhundert, die Menschen sind nicht faul, sondern sie sind nur unfähig zu stiller Kontemplation. Und er hat wahrscheinlich damit gemeint, und da kommen wir jetzt wieder auf die Handlungskaskade des Innehaltens und des Wahrnehmens, also stille Kontemplation, Mönche kontemplieren, in der Kirche wird kontempliert, Achtsamkeitsübungen gibt's Kontemplation zu. Und ich glaube, dass die Menschen heute nicht, dass sie nicht unfähig sind, sondern ich glaube, dass sie sich selbst überfordern mit dem Maßstab der Effizienz. Weil nämlich meine Vermutung ist, dass die Stille einfach nicht performativ ist. Das kann man also nicht miteinander machen. Oder da passiert nichts im Außen. Da wird keine Performance gezeigt und das Denken ist nicht effizient, dass das so gesehen wird.
Aber was wollen wir eigentlich stärken? Unsere technischen Systeme oder unsere ethische Urteilskraft? Unser Wissen oder unsere Intuition?
Also als du mich gerade fragst, was wollen wir stärken, habe ich gedacht, wo will er jetzt gerade hinaus? Also wenn ich das jetzt so nochmal reflektiere, was du gerade gesagt hast, da würde ich gerne mit Simone Weil, der französischen Philosophin des 20. Jahrhunderts.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir kriegen heute wieder eine Führung durch die Philosophie. Herzlich willkommen.
Ah, genau. Also Simone Weil war eine der faszinierendsten, unbequemsten und tiefgründigsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts und die hat den Begriff der Aufmerksamkeit als höchste Form der Ethik begründet oder dargestellt. Und sie formulierte es so: Aufmerksamkeit ist die seltenste und reinste Form der Großzügigkeit. Und wenn ich jetzt KI sehe oder eine Maschine, glaube ich, dass eine Maschine keine Großzügigkeit kennt. Wir als Menschen könnten sie wieder üben. Wir könnten Großzügigkeit wieder leben. Im Gespräch, im Zuhören, im Aushalten und vielleicht auch im Aushalten von Ambivalenzen. Was meinst du?
Also ich möchte diesen Satz nochmal wiederholen. Aufmerksamkeit ist die seltenste und reinste Form der Großzügigkeit. Also den muss man ja erstmal so, wie man so schön sagt, auf der Zunge zergehen lassen, genau.
Ja.
Wow.
Und ich finde das großartig.
Ja, ich auch. Also, und das ist doch auch eine Frage der Führung. Also, denn wer heute führt, steht nicht nur vor der Wahl zwischen Tools sondern ja auch vor der Wahl zwischen, ja, könnte man sagen, Technokratie und Menschlichkeit.
Okay, zwei große Worte. Vielleicht, also jetzt so, wenn ich das so höre, ist ja auch die wahre Herausforderung der nächsten Jahre, die da auf uns zukommt, nicht die Herausforderung mit der künstlichen Intelligenz einen Umgang zu finden, sondern vielleicht eine Wiederentdeckung der natürlichen Intelligenz. Und nach all dieser Philosophie, Thomas, würde ich ganz gerne mit dir in deinen Lieblingsbereich einsteigen, mal das Ganze psychologisch zu sehen. Ja, denn was nützt uns das beste Denkmodell, auch jetzt von Simone Weil, wenn unser Nervensystem schon längst im Alarmmodus ist?
Ja, genau, da sprichst du mir aus den Herzen. Ja, wunderbar. Ja, ich denke so an meine Beratung jetzt gerade mal zurück und sehe da so Personen vor mir, die ja nicht nur mit der Technik kämpfen, sondern oftmals ja auch leiden und ja, man könnte sagen, auch mit sich selbst in einem Konflikt, in einem Kampf sind, ne? Also sie fühlen sich da nicht mehr gut genug, könnte man sagen, oder würde ich jetzt sagen, weil ein Tool, und das kennen wir ja auch, ne? Also ein Tool heute in 5 Sekunden ein komplettes Meeting über Stunden zusammenfasst, für das sie früher ja Stunden gebraucht haben.
Ja, ich hatte jetzt letztens ein Zoom-Meeting, da habe ich die Zusammenfassung durch KI machen lassen. Es ist erschreckend, was an Zusammenfassung nach 2 Minuten dieser 2-Stunden-Gespräche auf einmal stattfindet. Also für mich ist ja auch dann damit KI nicht nur einfach als Werkzeug genutzt, sondern ich glaube, man könnte auch sagen, das könnte man ja auch als Maßstab nehmen, ne? Also, und das wäre für mich so ein wirklich gefährlicher psychologischer Dreh. Also, dass wir uns mit einem System vergleichen, das keine Müdigkeit kennt, das keine Ängste in sich verspürt, das 24/7 verfügbar ist, also rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, keine Krankheiten erlebt, keiner Urlaub, keine Ausfälle und auch kein inneres Kind, also weder Lust, Widerstand noch Rebellion in sich spürt.
Ja, stimmt.
Und damit vergleichen wir uns.
Ja, du sagst fast zusammen und kriegst eine Zusammenfassung und Führungskraft sagt, naja, das können Sie mir ja gleich schicken. Und früher ist es eben, naja, bekommen Sie in den nächsten Tagen oder nächste Woche, ne? Nein, die Erwartungen ist ja auch wie bei vielen anderen Medien auch, hat sich vielfach eben deutlich verkürzt. Und ich hatte kürzlich eine Führungsperson,
ja,
die sich nach der Einführung von automatischer Textanalyse. Also es ist ja echt interessant und spannend, was alles gibt mittlerweile.
Ja. Ja.
Sich wirklich in Frage stellte und sagte, Mensch, ich schreibe mit Bedacht, ich baue Beziehungsbotschaften ein und diese KI, die sagt plötzlich zu mir oder die schreibt, ja, also die wirft dann was aus, meine Mail sei zu vage.
Ist nicht wahr.
Doch, war so.
Ist nicht wahr, Thomas. Ja.
Und die Person sagte dann zu mir, also da fühlte ich dann nicht nur, dass der Text irgendwie falsch war, sondern ich fühlte mich selbst als Ganzes irgendwie in Frage gestellt oder ich stellte mich persönlich in Frage.
Das ist ja wirklich so ein psychologischer Dreh, oder? Ich setze mich in Vergleich mit dieser Maschine. Also es klingt für mich so, in der TA würden wir ja sagen, nach einer Abwertung.
Ja.
Und zwar nicht nur der Leistung, also ne, nicht nur die der Tätigkeit, sondern der eigenen Intuition und für mich vielleicht auch nochmal die eigene kommunikative Identität.
Mhm, absolut.
Und das Tragische finde ich, dass viele das gar nicht merken, dass sie nicht gegen ein Tool verlieren, sondern gegen ein für mich künstlich erzeugtes Idealbild von Effizienz.
Okay. Ja, und,
also,
und
das ist, glaube ich, das
Thema. Ja, wenn ich dem so nachfolge, finde ich, rutschen sie ja damit wieder, also rutschen, ne?
Wir rutschen.
Wir rutschen, wir gelangen unbewusst, wie auch immer. Naja, ich bleib bei dem Rutschen, bei dem unbewussten Rutschen. Rutschen wieder in ein, in ihr Skript, in ihren Lebensplan hinein, ne? Also ich muss schneller, ich muss klarer, ich muss rationaler sein. Ja. Sonst bin ich wertlos. Also diese Botschaft könnte ja dahinter stehen.
Könnte sein. Ja, könnte entwickelt werden, genau.
Und damit erleben wir ja auch wieder ein Modell aus der Transaktionsanalyse. Alle Antreiberverhalten in Aktion. Ne? Also der innere Kritiker kriegt Futter.
Ja.
Das reflektierende, stärkende Erwachsenen-Ich wird in diesem Moment mal stumm geschaltet und vielleicht sogar am Ende ausgeschlossen.
Und ich frage mich gerade, was dann in Teams passiert. Also, also ich könnte das jetzt so verbinden, dass Vertrauen verschwindet. Weil wenn alle ständig belegen müssen, dass sie mithalten, also dass sie effizienter werden, dass sie optimierter werden, dann ist doch kaum echter Raum für authentische Begegnungen, authentische Beziehungen, für Fehler. Also was macht uns denn menschlich? Fehler. Wo ist denn Menschlichkeit dann in dem Sinn im Moment, wenn wir diese Effizienz und Optimierung als Latte festlegen?
Naja, und wir unterlegen damit ja nur das, was eigentlich in der Welt sowieso schon existiert an Prozessoptimierung, ne? Also nicht nur, dass wir uns ja optimieren, sondern dass eben halt auch Prozesse in Organisationen ja schon seit Gedenken eigentlich immer dieser Optimierungsfrage unterlegt sind. Also könnte man ja sagen, es ist so ein Übergang, ja, vom, also auch so unter uns, vom Gespräch zur Performance. Also statt zu fragen, was brauchst du gerade, fragen wir, wie sichtbar ist deine Produktivität?
Und das finde ich ist genau der Punkt, an dem die Technik auf die Psyche trifft, Thomas. Und das ist wirklich wunderbar ausgedrückt. Und an dem sie die Technik, wenn unbeachtet, den Menschen in ein Hamsterrad, der es auch Selbstoptimierung schiebt. Ja, also auch da die, nee, also ich würde nie, möglicherweise, halt, stopp, es ist nicht die Technik, es ist die Psyche, die mich in das Hamsterrad der Selbstoptimierung schiebt. Und KI kann ja dann in dem Moment als Spiegel genutzt werden. Also, ne, die KI wird für mich als Spiegel, als einer, der verzerrt, wenn wir ihn nicht kritisch hinterfragen. Oder? Was meinst du?
Absolut. Also deswegen ist auch diese psychologische Haltung so wichtig und auch entscheidend, ne? Also auch wenn wir als Führungsperson, Coach, Kollege, so mich eben in dieser Rolle gebe und mich zeige jenseits von Zahlen und Textanalysen und Sprachmodellen,
ja,
dann entsteht doch wieder Resonanz.
Okay. Ja, vielleicht ist das auch der Punkt. Also nicht, dass die Technologie im Alltag zu kontrollieren und aufzuhalten wäre. Ich glaube, das wäre naives Denken. Ich glaube, es wäre auch ein grandioses Denken, wie wir in der TA sagen, sondern es ist ja das soziale Miteinander wieder spürbar zu machen. Also, dass wir uns darauf fokussieren, das soziale Miteinander wieder erlebbar zu machen, bevor es im Rausch der Effizienz untergeht.
Ja, kommen wir zu meinem nächsten Lieblingsthema, Thomas.
Okay, was ist dieses jetzt?
Wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht sind wir ja gar nicht in einer Sinnkrise. Aha. Vielleicht sind wir einfach, und jetzt kommt das Stichwort, neurobiologisch überfordert.
Ah, okay. Also, okay, neurobiologisch. Ich springe mit. Klar, ja, ich würde, also hätte jetzt gerade so im Moment gedacht, unser präfrontaler Kortex versucht immer noch den Tag zu strukturieren. Und unser limbisches System hat längst auf Panikmodus geschaltet. Ja, meinst du so in diese Richtung?
Ja, genau. Schönes Bild. Willkommen im Kopfkino 4.0.
Super.
Und da laufen aktuell jetzt gerade nur zwei Genres. Einmal Dokumentation, ne, die strukturiert. Und auf der anderen Seite haben wir Drama und Tragikomödie.
Herrlich. Und wir beide sitzen in der ersten Reihe. Und wir schauen uns jetzt an. Und genau. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt für die erste Reihe. Der Blick auf das Nervensystem, Thomas.
Herzlich willkommen. Ja, genau. Also da ist ja die Frage, was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir mit KI-Systemen arbeiten? Oder besser gesagt, was überfordert uns vielleicht, verwirrt uns oder begeistert uns?
An der KI?
Ja.
Und was?
Kurz gesagt würde ich sagen, Dopamin liebt doch KI, oder?
Oh, jetzt geht ins Belohnungssystem, oder?
Ja, weil unser Belohnungssystem ist ja wirklich auf, also reagiert ja auf Neuheit, Schnelligkeit, Vorhersagbarkeit, damit ist dieses Tool, das sofort Ergebnisse liefert, spricht doch direkt unser biologisches neuronales Belohnungssystem an, schneller als jeder Vorgesetzte überhaupt nur unterwegs ist, wenn er überhaupt mal zur Stelle ist dann.
Ja, ja, ich denke gerade schneller, Entschuldigung. Ja, das könnte auch erklären, dass vielleicht so viele Menschen lieber mit einem Chatbot sprechen als mit einem echten Kollegen, weil der Chatbot bewertet ja nicht, unterbricht nicht, der widerspricht auch nicht. Also das wäre ja wie so ein Smalltalk mit einem Spiegelbild.
Spiegelbild. Ja, genau. Und auch da wieder, wenn wir das jetzt neurobiologisch betrachten, ist das ja fast so wie, man könnte fast sagen, wie eine kleine Suchtstruktur. Ne?
Ja, bin ich bei dir.
Wir bekommen sofort eine Antwort. Ja. Unser Dopamin schießt kurz hoch.
Ja.
Aber die Tiefenverarbeitung bleibt aus. Also das, was du erst auch gerade gesagt hast, so dieser präfrontale Kortex, zuständig für Reflexion, Abwägung, Perspektivwechsel, all das, was wir vorne gesagt haben schon, bleibt da ja außen vor.
Also hätten wir hier eine Highspeed-Kommunikation und keine Tiefe in der Kognition, oder?
Ja, genau.
Also dazu fällt mir gerade ein, ich kenne eine Person in einer Behörde, die regelmäßig ihre Argumentationsketten mit ChatGPT gegencheckt. Und sie sagt, dadurch bin ich effizienter. Und wenn ich sie frage, was sie eigentlich denkt,
ja,
kommt erstmal nix. Und aus ihrer Sicht gibt es im Arbeitskontext auch keine Zeit für langsames Denken und Hinterfragen. Also sie sagt, nee, ich muss hier nicht denken, sondern ich muss hier effizient sein.
Ja. Ja, das kenne ich auch und das ist kein Einzelfall, ne? Also und auch da können wir die Neurobiologie wieder mehr heranziehen. Wir nennen das da ja diese Verschiebung kognitiver Ressourcen. Okay. Also wenn wir Routinehandlungen oder sogar Denkvorgänge abgeben, ja, dann verändert sich die Aktivität in den frontalen Hirnarealen und langfristig kann das sogar dazu führen, dass unsere Fähigkeit zur Selbststeuerung geschwächt wird.
Also könnten wir dann sagen, je mehr wir das Denken auslagern, desto weniger trainieren wir unsere mentale Muskulatur? Ist es das, Thomas?
Ja, ganz genau. Und wie bei jeder Muskelstruktur oder Muskulatur, ja, sie baut sich ja nicht durch Zuschauen auf, weil das wäre so schön, ne? Wir gehen ins Fitnessstudio und schauen den anderen zu.
Ich probiere das mal.
Trainieren wir unsere Muskulatur. Ja. Nein, sie baut sich nicht durch Zuschauen auf. Oder wie Gerald Hüther eben halt auch geschrieben hat, zitiere ihn mal, das Gehirn ist ein Sozialorgan. Ja, es entwickelt sich im Dialog mit Menschen.
Okay, und jetzt habe ich gerade einen Gedanken. Stell dir mal vor, eine gesamte Generation wächst auf mit permanentem Feedback von KI. Immer verfügbar, immer optimiert. Was passiert da mit dem Selbstbild, wenn kein innerer Dialog, also keine Zweifel, keine Rückmeldungen, wenn das nicht mehr möglich ist und nicht mehr stattfindet?
Ja, überlegen. Also, und vielleicht, ich denke jetzt gerade an eine Geschichte, die ich da nicht in der Geschichte, ein Text, den ich gelesen habe. Also vielleicht verlieren sie das, was ein US-amerikanischer Psychiater, der Daniel Siegel, ist Neurowissenschaftler, und einer der einflussreichsten Brückenbauer zwischen Neurobiologie, Psychotherapie, und Achtsamkeit und Beziehungstheorie, finde ich, ist unserer Zeit so, das bezeichnete er als Mindzeit.
Mindzeit?
Mindzeit, ja. Also die Fähigkeit, über das eigene Denken und Fühlen nachzudenken.
Spannend.
Und ohne diese innere Beobachterposition, schreibt er, fehlt also dieses Fundament für echte Selbstführung.
Ja.
Und Achtsamkeit bedeutet, ich nehme bewusst wahr, was gerade in mir geschieht, ohne zu urteilen.
Aha.
Und diese Mindzeit von ihm, die geht einen Schritt weiter. Ich erkenne Zusammenhänge, verstehe meine inneren Muster und kann sie dann gezielt beeinflussen. So vielleicht?
Das wäre ganz nah der Transaktionsanalyse, wie du es gerade sozusagen beschrieben hast. Also innere Muster erkennen, um sie dann gezielt zu beeinflussen oder zu beändern. Das würde ja heißen, wir haben dann vielleicht Menschen mit hoher Effizienz und geringer emotionaler Navigation.
Ja.
Wenn sie so wie heißt der Mann, den du da gerade genannt hast?
Ach du, ja, Daniel Siegel meinst du, ja. Ja.
Daniel Siegel. Also wenn Daniel Siegel sagt, also wenn dieses Mindset nicht entwickelt wird oder nicht genutzt wird als Werkzeug, dann würde eine geringe emotionale Navigation stattfinden, verstehe ich das gerade so.
Und das ist kein Zukunftsszenario, ne? Das ist Alltag. Also ich hatte letzte Woche beispielsweise eine Klientin, die sagte, ich merke gar nicht mehr, wann ich erschöpft bin, weil mein Tool, was ich hier im Handgelenk oder eben halt auch dann im PC sehe, weil mir das sagt, dass ich noch 83% Leistungsfähigkeit habe.
Oh nee.
Ja, doch, das ist krass.
Thomas, da wird's ja echt Kafka-esk, oder?
Also was ist das? Jetzt musst du das musst du erklären.
Also Kafka-esk, ich finde, das ist doch wirklich, also das ist doch eine gruselige Aussage oder eine gruselige Situation, dass ich mir mein Innenleben durch eine Außensteuerung ersetze. Also mein Tool, also meine Google Watch auf meinem Handgelenk sagt mir,
genau.
Und danach richte ich mich aus. Also das heißt also, das Nervensystem macht bei dieser Frau so lange mit, bis sie zusammenbricht, oder wie?
Tja. Vielleicht ist das der blinde Fleck in dieser ganzen KI-Debatte. Nicht, was die Systeme können, sondern wie viel unser Nervensystem überhaupt noch verarbeiten kann.
Also dann wäre es ja so, dass wir uns wieder trauen, aus dem Autopiloten auszusteigen und unser inneres Betriebssystem zu befragen, oder?
Ja, genau.
Also weißt du, Thomas, während du so gesprochen hast, ist mir aufgefallen, unsere Hirne sind überlastet, unsere Beziehungen entkoppelt und unsere bezogene Autonomie bröckelt. Was sagt denn da die TA dazu?
Ich finde, was wir gerade beschreiben, ist ja so etwas wie eine Überanpassung an Systeme. Also die Unterdrückung innerer Impulse, ne, dann von eben diese Prägung des immer weiteren Optimierens, also dieses blinde Funktionieren ohne Hinterfragen. Und nach TA gefragt, wirkt das für mich wie Passivität. Also was
meinst du
aus, also Passivität ja so in einem Satz beschrieben ist eben, dass wir, ich sag mal, Herausforderungen, Probleme eben nicht im Hier und Jetzt eben angemessen lösen, sondern eben agieren in Überanpassung, das heißt eben uns wirklich komplett dem unterordnen oder dass wir eben agitieren, dass wir also alles Mögliche tun, aber nicht eben das Richtige. Oder diese Vogel-Strauß-Mentalität, ne? Wir tun einfach nichts, also wir stecken den Kopf in den Sand und setzen auf das Prinzip, ja, dann, wenn ich es nicht sehe, dann sieht es auch kein anderer, ne? Oder man könnte auch sagen, es ist so eine Form von ungesunder Symbiose fast, ne? Also wir geben ja unser integrierendes Erwachsenen-Ich ab an die KI.
Oh, okay. Also das, wenn ich dem folge, was du gerade ausgeführt hast, leben wir also in einer Welt, die uns subtil dazu verführt, also auch immer mehr verführt, unsere Erwachsenen-Ich-Kompetenz abzugeben. Und lass mich weit abzugeben, also das wäre ja ein Abzugeben an Maschinen, an Zahlen, Und vielleicht auch ein Effizienzparameter, oder?
Ja, also genauso wie wir es eben auch schon in anderer Folge auch mal genommen haben, zu sagen, also dieses Aufhören des Denkens, ne, Denken ohne Geländer, da war es ja auch schon Thema, dass wir soziale Medien ja auch schon an dem Punkt kritisch sehen. Und ich finde, das Perfide daran ist, es fühlt sich ja erstmal gar nicht falsch an.
Genau. Ja? Stimmt.
Denn das System gibt uns Erlaubnis zum Funktionieren und die alten Antreiberdynamiken wie streng dich an, sei perfekt, mach's recht oder kriegen einfach nur einen digitalen Verstärker.
Ja, also da bin ich ganz bei dir und wenn wir ehrlich sind, also die Technik entwickelt sich definitiv schneller, als viele ihre eigene Haltung dazu. Mhm. Also gibt es aus deiner Sicht ein transaktionsanalytisches Konzept, das uns helfen könnte, in dieser Dynamik eine innerliche Klarheit zu behalten, zu entwickeln, zu gestalten?
Na, ich denke da an eines unserer beider Lieblingskonzepte, ne? Nämlich die Lebensgrundanschauung. Ne? Also ich bin okay, du bist okay, und wenn wir es dann noch weiterdenken, wir sind okay, bis hin zu sie sind okay. Also aus welcher bewussten Haltung heraus verhalte ich mich, wenn ich mich durch Tools, Termine, Teams und Technologien navigiere?
TTTT höre ich gerade. Gute Frage. Thomas, ich merke gerade bei mir selbst, also wenn ich manchmal gestresst bin, rutsche ich für mich auch in eine gefühlte Plus-Minus-Haltung. Also, und ich merke das, wenn ich dann in mir so das Gefühl habe, bin ich irgendwie gerade hier im echten Dialog oder drücke ich gerade hier nur meinen Erwartungsdruck durch in einer digitalen Verpackung? Also, das ist so, und ich glaube, darum geht's doch, oder? Dass ich das, wenn ich das in mir wahrnehme,
ja, dieser digitale Deckmantel, ne? Spannend, ja. Und genau da beginnt ja Verantwortung, ne? Also, dass wir fragen könnten, also, was würde denn dein Erwachsenen-Ich jetzt sagen, wenn es neben dir säße, ne? Mhm. Und wenn du die KI nicht als Schutzschild nutzen würdest, ja, das bringt die Person eben zurück ans Spüren und, wie ich finde, in die Selbstführung.
Ja, das finde ich spannend, weil das wäre dann ja auch mal sinnvoll zu fragen, wenn Organisationen selbst das Funktionieren über das Denken stellt. Also wie würde da, also ne, wie wohin würde das führen? Also wenn das System mehr fürs Mitlaufen belohnt als für Haltung, was ja auch des Öfteren da draußen passiert oder erlebt wird.
Also dann brauchen wir Räume, finde ich, in denen Menschen wieder Strokes jenseits von Leistung erfahren. Also Anerkennung geben für Reflexion, für Zweifel, für Zögern, für Hinterfragen.
Ach toll.
Ja, wie oft erlauben wir uns selbst das?
Vielleicht müssen wir ein neues Belohnungssystem ja kultivieren. Also eins, das nicht auf Output basiert, sondern eher vielleicht auf einer menschlichen Bewusstheit. Also ich frage mich gerade, wie könnte denn so ein System in einer Führungskultur aussehen, die von KI jetzt getragen und durchdrungen ist, was sich ja auch weiterentwickeln wird und dabei nicht entmenschlicht wird. Hast du da eine Idee?
Na, vielleicht könnten wir damit anfangen und beginnen, dass Führungspersonen diese Passivität, die wir vorne beschrieben haben, in der Lage versetzt werden, das zu erkennen und das auch zu benennen.
Ja, guter Punkt.
Zum Beispiel könnte das so heißen, wie ich merke, ich bin gerade sehr im Funktionieren. Was brauche ich, um wieder in dieses Okay zu gelangen und eben mein integrierendes ER eben mit Energie zu besetzen. Ja. Also schon das, glaube ich, jetzt so hier und jetzt laut auszusprechen, das könnte etwas verändern.
Das glaube ich auch, das denke ich auch. Also das hätte ja auch was Befreiendes. Also, ne, also wenn ich das so formuliere, dann hole ich mich ja schon raus aus dieser Haltung des Funktionierens. Wie wäre es denn, wenn Teams regelmäßig innehalten und reflektieren und gemeinsam reflektieren würden? Also ich denke gerade so, die könnten sich doch mal die Frage stellen, agieren wir gerade aus Klarheit oder agieren wir aus Automatismus?
Spannend. Also spontan würde ich denken, drei Fragen könnten da jetzt sein in diesem Team-Meeting. In welcher Haltung befinde ich mich gerade?
Okay.
Die zweite wäre, welche inneren Erlaubnisse sind heute vielleicht zu leise?
Ah.
Und welche Form von Strokes fehlen mir gerade?
Das klingt gut. Und ich denke gerade, wie könnte man das in Organisationen einführen, ohne dass das jetzt der Effizienz zum Opfer fällt?
Indem wir betonen, dass Beziehungskompetenz eine Zukunftskompetenz ist.
Ach so, einfach.
Gerade im Umgang mit KI. Wir können fragen, wenn Ihre Tools morgen ausfallen, lieber Herr XY, wie führen Sie dann? Welche Möglichkeiten haben Sie noch?
Oh, ich glaube, dann wäre Also dann hätte das so ein, also dann wäre ich jetzt wieder bei Hannes Schneiders Handlungskaskade, da wäre dann in dem Moment innehalten und wahrnehmen. Und dann wäre dann vielleicht so eine Haltung notwendig, die dann in dem Moment nützlich wäre, die dann so dem, den, nach dem Motto sich zeigen würde, weniger Aktionismus und mehr Resonanz. Mhm. Und ich glaube, es wäre weniger Kontrolle und mehr Kontakt.
Ja, und eine neue Einladung an das Erwachsenenlicht. Nicht alles können und doch alles fühlen dürfen. Und genau daraus handlungsfähig zu bleiben. Hm. Also, Thomas, wenn ich jetzt mal so nochmal drüber nachdenke und ehrlich bin, bei all unseren Versuchen, Haltung zu zeigen, Ich-Zustände zu klären und Stroke-Bewusstsein zu fördern, frage ich mich doch auch, ob wir nicht zu leise sind für eine Welt, die laut, schnell und technisch geworden ist. Was denkst du?
Bin ich definitiv bei dir. Und ich glaube, es ist an der Zeit, diese leisen Gedanken vielleicht auch mal laut zu äußern.
Dann lass uns das tun. Und ich mag mal mit einer These anfangen, die mich umtreibt.
Oh, jetzt.
Vielleicht ist die größte Gefahr der KI nicht, dass sie uns ersetzt, sondern wie bereitwillig wir uns selbst aufgeben, um effizienter zu wirken.
Oh, Thomas, stark. Das war gute These und ich würde da noch gerne einen draufsetzen wollen.
Aha, jetzt bin ich gespannt.
Also, die KI wird uns nicht entmenschlichen. Das machen wir schon selbst. Ich glaube nur, dass die KI eher uns den Spiegel vorhalten wird.
Mhm. Und was sehen wir dann in diesem Spiegel? Also der ist ja von uns programmiert, also der von uns programmiert worden ist.
Jo.
Also sehen wir da einen funktionierenden Menschen oder einen, der sich selbst aus dem Blick verloren hat? Also ganz so in diesem Sinne, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist denn die effizienteste im ganzen Land?
Also ich glaube, dass wir sehen einen Menschen, der mit dem Optimierungs- und Effizienzwahn verzweifelt versucht mitzuhalten. Und ich frage mich, ist das die neue Entfremdung? Auch dieses Thema der Entfremdung gibt es ja schon seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Max Weber, Karl Marx, Engels haben von der Entfremdung des Menschen schon immer gesprochen. Aber das wäre doch jetzt eine neue Entfremdungsdiskussion. Und diese wäre dann für mich die Frage, ist die selbst gewählt und nicht selbstbestimmt?
Und wir sehen das dann in der Praxis, ne?
Jo.
Menschen, die in Meetings sitzen, präsent wirken, eloquent sprechen, aber innerlich abgekoppelt sind, KI gestützt und damit bindungslos.
Autsch.
Autsch. Was braucht es, damit sie wieder landen im eigenen Selbst, in echter, authentischer Beziehung?
Gute Frage. Also vielleicht braucht es erstmal auch einen Schock.
Oh.
Oder auch ein Blackout. Apropos Blackout, da fällt mir ein, wie war das in Spanien und Portugal bei dem letzten großen Stromausfall? Die Menschen standen auf einmal auf den Straßen in großen Gruppen, unterhielten sich, tanzten miteinander. Es baute sich wieder soziales Miteinander auf. Also so ein, ich hatte so gelesen, dass die Leute gesagt haben, das wäre so ein ganz toller Moment gewesen. Und vielleicht braucht es auch einen Moment des Scheiterns. Also der zeigt, dass, also wenn wir, also dass dieses Scheitern ohne Beziehung die Technik leer bleibt.
Also Scheiter passt für mich da.
Okay.
Weil nicht 100%, weil wir eben so dieses nicht 100% der Technik zu überlassen und eben beispielsweise eben Interventionen für ein Seminar zu planen, weil wir gerade irgendwo feststecken und wissen gar nicht warum, aber und sagen, okay, dann ist heute vielleicht nicht der Tag, ne? Und statt innehalten und wahrnehmen, was ist gerade, und wie könnten wir diesen Moment bewusst gestalten, so. Stattdessen sagen wir gleich, nur komm, dann frage ich mal die KI, die gibt mir schon eine schlaue Intervention, und lassen uns dann davon, ja, überholen.
Ja, das finde ich eine schöne Wendung. Also, dass wir nicht mahnen, sondern dass wir gestalten.
Genau.
Also, dass wir nicht gegen die KI mahnen, sondern dass wir für den Menschen gestalten. Also, ich finde auch ganz ehrlich, die KI kann alles. Außer bezeugen. Und sie kann antworten. Und sie kann kein Gegenüber sein. Und das meine ich wirklich jetzt wirklich im Gegenüber. Also, sie redet mir doch immer nach dem Mund. Oder sie sagt doch immer das, was ich hören möchte. Oder das, was ich lesen möchte.
Und vielleicht ist das genau die eigentliche Provokation. Dass wir uns nicht von der KI entmenschlichen lassen, sondern dass wir den Mut haben, unsere Menschlichkeit wieder zur Zumutung zu machen.
Eine Zumutung, ja super.
Ich mute mich dir zu.
Ja, genau, ich mute mich mit dir zu. Das ist ja Authentizität. Das ist ja genau die autobezogene Autonomie, die wir ja in der Transaktionsanalyse so auch immer wieder versuchen anzustreben und zu gestalten. Also eine Zumutung, der man sich gerne stellt, wenn ich bereit bin, nicht nur zu funktionieren, sondern zu fühlen und auch meine eigenen Bedürfnisse zu ergründen. Also weißt du, Thomas, vielleicht sind wir gar nicht gefährdet durch künstliche Intelligenz, sondern eher durch die natürliche Trägheit im Denken. Was meinst du?
Oder durch den Reflex, beim kleinsten inneren Zweifel gleich nach dem nächsten Tool zu googeln.
Oh, gut, gut, gut. Vielleicht sollten wir auch zum Abschluss einfach mal nicht hier automatisieren, sondern mal resümieren, Thomas.
Oh, ja.
Wie wär's mit 5 Sätzen und passenden 5 Ideen? Und nicht zum Abspeichern, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sondern zum Behalten.
Oh, schön. Ja, ich fange an, Thomas.
Ja, mach mal.
Ich würde sagen, KI kann vieles und sie ersetzt eben nicht unseren Blickkontakt, nicht die Beziehungsgestaltung. Und auch in der Führung, wenn du führen willst, brauchst du keine perfekte Antwort, sondern du brauchst echtes, authentisches Interesse, du brauchst Neugier und eine Haltung, die wir so beschreiben, nicht so, die wir beschreiben als okay-okay-Haltung.
Mhm. Mein Fazit wäre, Denken darf dauern.
Mhm.
Also mein Denkprozess, der darf Zeit haben und Zeit, sich Zeit nehmen. Und wer immer sofort antwortet, der denkt vielleicht nicht selbst, sondern nur schneller nach, was andere gesagt haben. Und da haben wir ja auch in einer Podcast-Episode gesagt, ne, lass den zweiten Gedanken kommen, bevor du den ersten äußerst.
Oh ja, das war ein sehr schöner Satz, ein sehr schönes Zitat, ja. Als drittes mag ich sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, frag dich nicht nur, was du mit der KI erreichen kannst, sondern auch, was du ohne sie noch spürst. Und da haben wir ja gerade ja nochmal, wie gesagt, auch diese Unterstützung angeboten, diese Handlungskaskade, innehalten, wahrnehmen, und dann in die Optionen kommen, die Lösungen abwägen und entscheiden bis zur Handlung.
Ja, ein weiteres Fazit für mich wäre jetzt, wer heute Menschlichkeit zeigt, wirkt vielleicht altbacken oder altmodisch oder aus dem Rahmen gefallen und wird morgen möglicherweise unersetzlich werden, weil Menschlichkeit notwendig wird.
Schön. Ja, und als fünftes, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, nutze die Tools, bleib in Beziehung zu dir, zu anderen, zum Leben. Denn echte Verbindung, die ist nicht programmierbar.
Und wenn du beim nächsten Mal versuchst, schneller zu sein als die KI, frag dich doch mal vorher, willst du schneller sein oder willst du ankommen?
Sehr schön. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, in diesem Sinne, bleibt verbunden, bleibt wach und lasst euch von niemandem erzählen, dass Menschlichkeit eine nicht programmierbare Variable sei. Sie ist unser Betriebssystem.
Oder wie mein Lieblingsphilosoph René Descartes sagt, ich denke, also bin ich. Und ich finde, das war gestern und heute könnte es heißen, ich fühle, also bin ich anschlussfähig.
Sehr schön. Lieber Thomas, herzlichen Dank nach Berlin.
Danke nach Hamburg.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, bis zum nächsten Mal in Resonanz, nicht im Rausch. Bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit.
Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.